Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Januar 1993.
Ländle rührt sich gegen rechts. So titelte heute die Frankfurter Rundschau. Gemeint ist die Aktion gegen Hass und Gewalt, der heute in Baden-Württemberg durchgeführt wurde. Vom Töpferkurs gegen Ausländerfeindlichkeit bis zum Luftballonfestival der Grünen in Freiburg reichte das Programm des Aktionstages. In Freiburg waren für eine Viertelstunde alle großen Kaufhäuser geschlossen. Selbst die Republikaner trugen anfangs die Pläne der Organisatoren mit. Erst als CDU, FDP, SPD und Grüne in den Aufruf zum Aktionstag eine Passage einbauten, die die Reps für die Gewalttaten gegen Ausländer mitverantwortlich machten, allerdings ohne sie beim Namen zu nennen, stiegen die Reps aus. Es gab aber auch Kritik an dem Spektakel. Die Grünalternative Liste aus Marbach will nicht in einer Reihe stehen mit, Zitat, denselben Politikern, die den Brandstiftern mit ihren Asyldebatte das Startzeichen gegeben hätten. Zitat Ende. Die antirassistischen Aktionsbündnisse aus Stuttgart sprach von einer Aktionsheuchelei. Das Infoteam vom Freitag wird sich auch in einer kritischen Würdigung ausführlicher mit dem heutigen Aktionstag befassen. Auch die Themen vom heutigen Donnerstagsinfo werden einen Flüchtlingsschwerpunkt haben, der sich mit den wirklichen Problemen der Flüchtlinge und nicht mit Sonntagsreden beschäftigt. Und das sind die Themen.
Ja, also während beispielsweise in Friedrichshafen am Bodensee die Stadt feiert, sind dort die Flüchtlinge in einem Hungerstreik. Sie streiken gegen die Zuwendung von Sachleistungen, das heißt abgepackte Essenspakete, anstatt Sozialhilfe. Das wird dort von der Stadt, von der Kommune sogar so betrieben, obwohl diese Form teurer ist, aber sie ist populär und sie hat Abschreckungseffekt. Hier in Freiburg wird der Aktionstag heute auch groß gefeiert. Wir haben aber hier ein Bezirkssammellager, eins von vier in Baden-Württemberg. Dazu haben wir zwei Leute eingeladen ins Studio, die von den Unterstützer und Unterstützerinnen von dem Kreis kommen, die in diesem Lager tätig sind.
Als zweiten Beitrag haben wir die Debatte im Bundestag, die heute stattgefunden hat, über diesen Asylkompromiss von CDU, SPD, FDP untersucht. Dritter Beitrag geht um die türkisch-deutsche Lehrerin Günül Baki. Sie ist wieder frei, zurück aus der Türkei. Wir haben in den letzten Infos darüber berichtet. Ein Interview mit ihr steht an. Auch ein Interview mit einem Vertreter aus der BRD von der türkisch-kurdischen Zeitung Özgür Gündem, die ihr Erscheinen eingestellt hat. Hintergründe dazu in diesem Bericht und zum Schluss ein Interview mit einem Vertreter der Partei, kurdischen Partei HEP aus der Türkei über die Lage in Kurdistan. Aber zunächst die Kurzmeldungen.
Bevor wir es überhaupt vergessen, unsere Telefonnummer, falls jemand uns anrufen möchte, das ist Freiburg 0761 und die Telefonnummer 31028. Frachter mit Waffen für Kroatien aufgebracht. Erstmal haben Schiffe der NATO bei einer Durchsuchung eines Handelsschiffes in der Adria eine umfangreiche Waffenlieferung für Kroatien entdeckt. Bei der Untersuchung des Frachters Dolphin 1, der unter der Flagge des karibischen Staates San Vincent fährt, wurden zahlreiche Waffen für militärisches Gerät gefunden. Zielhafen des Frachters wäre die kroatische Stadt Rijeka gewesen.
Bundeswehreinsatz schon im Golfkrieg.
Während mit sehr viel wortreichem Getöse über die Beteiligung von Bundeswehreinheiten an den imperialistischen Rekolonisierungsvorhaben diskutiert wird, sickert jetzt nach und nach durch, dass das Militär schon längst zur Tat geschritten ist. Besatzungen des Aufklärungsflugzeuges AVEX sollen offenbar schon im Golfkrieg im Einsatz gewesen sein. Auf die Frage, ob dies bereits ein klassischer Feuerleiteinsatz gewesen sei, das gesammelte Datenmaterial also gezielt an amerikanische Kampfflugzeuge weitergeleitet wurde, sagte Verteidigungsminister Rühe, Zitat, ich kann das nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren, Zitat Ende. Bisher war die unmittelbare deutsche Beteiligung an Kampfeinsätzen im Golfkrieg immer bestritten worden. Indirekt wurde lediglich bestätigt, dass Soldaten der Bundeswehr als Teil der AVEX-Besatzungen der NATO über der Türkei gekreist seien. Das dabei gesammelte Datenmaterial sei nicht zielgerichtet, also nicht direkt an die Kampfflugzeuge der westlichen Kriegsallianz weitergeleitet worden. Eine direkte Beteiligung am Feuerleiteinsatz wurde immer bestritten. Dies stellt sich nun nach und nach als Lüge heraus. Mit seiner Umschreibung hat Rühe dem Verdacht neue Nahrung gegeben. Die relative Offenheit in Frage militärischer Beteiligung der Bundeswehr an Kampfeinsätzen liegt allerdings auch darin, dass die Bundesregierung hier nun keine Scheu mehr zeigt. Rühe sagte nämlich gleichzeitig, dass er im Falle eines Kampfeinsatzes von NATO-Truppen in Bosnien nicht daran denkt, die deutschen Besatzungen der AVEX-Aufklärer, die sich zurzeit im Mittelmeer aufhalten, auszuwechseln.
Weitere Einzelheiten zur La Paz-Affäre. Die Umstände und die Beschaffung des Aufklärungssystems La Paz werden immer dubioser. Gestern beteuerten Verteidigungsminister Rühe und seine Staatssekretäre, dass sie nichts von der Hausdurchsuchung der Staatsanwaltschaft im Bundesverteidigungsministerium am 15. Dezember vergangenen Jahres gewusst haben. An diesem Tag wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen um das Rüstungsobjekt La Paz Akten im Büro des Systembeauftragten eingesehen. Bekannt wurde auch, dass die Führung des Verteidigungsministeriums schon seit Februar 92 von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wusste. Im November 92 wurden die Ermittlungen gegen den ehemaligen Luftwaffeninspekteur Eimler und Beamte des Verteidigungsministeriums wegen Bestechung und Vorteilsannahme bekannt. Für die Bundesregierung allerdings zu keinem Zeitpunkt Anlass, über das auf 4 Milliarden D-Mark veranschlagte Projekt nachzudenken. Die lapidare Erklärung der Regierung zu diesem Skandalverhalten war, man habe das Projekt weitergeführt und das Parlament nicht verständigt, weil sich der Bestechungsverdacht gegen bereits ausgeschiedene Mitarbeiter gerichtet habe. Na prima. Die Beteiligten wurden mit großen Ehren in Pension geschickt und haben ihre Bestechungsgelder mit Ruhe einstreichen können. Korruption, die mit in den Ruhestand genommen wird, ist kein Thema für die Regierung. Wie denn auch? Ist doch gerade die Regierungspartei CSU unmittelbar in den Deal verstrickt. Denn von dem geplanten La Paz-Bau profitiert auch die bayerische Firma Grobluft und Raumfahrt GmbH und Co. KG. Diese hat nicht nur schon bekannten Luftwaffeninspekteur und seinen Unterbeamten den Urlaub in Brasilien finanziert, sondern zahlt regelmäßig Spenden an die CSU, zuletzt 50.000 D-Mark.
Tschechische Widerstandskämpfer fordern Entschädigung von Bonn. Tschechische Widerstandskämpfer, die zwischen 1938 und 1945 in deutschen Konzentrationslagern und Zuchthäusern interniert waren, wollen von Bonn eine Entschädigung fordern, teilte der Vorsitzende des Verbandes Jakub Czermin mit. Während des Hitlerregimes politisch verfolgte Tschechen und Slowaken seien die einzigen, denen bisher jede Wiedergutmachung von deutscher Seite verwehrt worden sei, sagte Czermin. Die Gründung einer deutsch-tschechoslowakischen Stiftung der Versöhnung, in die Bonn 100 Millionen D-Mark als Entschädigung einbringen sollte, sei bisher ein hohles Versprechen geblieben.
Italien. Craxi unter immer stärker Druck. Die Sozialistische Partei Italiens, PSI, und ihr Chef, der frühere Ministerpräsident Craxi, geraten durch vorgesetzte Enthüllungen im Mailänder Korruptionsskandal immer stärker unter Druck. Die zuständigen Mailänder Ermittlungsrichter haben Hinweise auf ein Schweizer Konto gefunden, das der PSI-Führung für Schmiergelder gedient haben könnten. Der Großindustrielle Ottavio Pisante hat in Vernehmungen durch die Polizei erklärt, er habe, um Aufträge für den Bau eines Kraftwerks in Sardinien zu erhalten, hohe Geldsummen auf ein Konto in der Schweiz gezahlt. Die Kontonummer habe ihm in einem verschlossenen Briefumschlag ein anderer Großindustrieller, Bartolomeo de Toma, überbringen lassen. Dieser wiederum hat das Kuvert nach eigenen Angaben von Vincenzo Balsamo erhalten, dem vor 2 Monaten verstorbenen geschäftsführenden Sekretär der PSI, der nach den Ermittlungen auch in zahlreichen anderen Fällen mehr oder minder nachhaltig eingeforderte Schmiergelder und Parteispenden entgegengenommen haben soll. Craxi hatte Mitte Dezember von der Mailänder Justiz die Mitteilungen erhalten, dass gegen ihn wegen Verdachts der Korruption, der Hehlerei und des Verstoßes gegen das Parteifinanzierungsgesetz ermittelt werden solle. Inzwischen haben die Richter beim Parlament in Rom die Aufhebung seiner Immunität als Abgeordneter beantragt. Für Craxi, der seit 16 Jahren der PSI vorsteht, ist das Ganze eine gegen ihn politisch lancierte Kampagne, in der er systematisch diffamiert wird. Seit Wochen weigert er sich, zurückzutreten. Die politische Klasse Italiens, die seit dem Kriege über die Entwicklung oder besser Nichtentwicklung steht, bestimmt zurzeit unter enormem Druck. Im Dienstag-Info haben wir schon über die Hintergründe der Beziehungen von Mafia, herrschender politischer Klasse und Unterentwicklung Italiens berichtet. Aus diesem Sumpf nähern sich zurzeit nur die Neofaschisten der MSI und der neuen rechtsregionalistischen Lega Nord. Die Linke scheint als Bestandteil des vergangenen politischen Systems Italiens schlechte Karten zu haben. Die Zukunft Italiens wird weiter düster sein.
Haiti. Während in Haiti selbst Scheinwahlen der Militärjunta stattfinden, rüstet die USA gegen 200.000 Flüchtlinge, die versuchen, mit Booten Richtung Florida oder Guantanamo, dem US-amerikanischen Stützpunkt auf Kuba, zu gelangen. Clinton hatte in der vergangenen Woche in einer Kehrtwende seiner früheren Aussagen angekündigt, dass auch die neue US-Regierung auf See aufgegriffene Flüchtlinge zurückbringen wird. Mit einer Operation Able Manner wurde zwischen dem amerikanischen Festland und der Inselrepublik Haiti eine Schiffsblockade errichtet, an der 21 Kutter und Schiffe mit Unterstützung von 17 Helikoptern beteiligt sind. Gleichzeitig protestierten in Florida haitianische Flüchtlinge mit Hungerstreiks gegen ihre schlechte Behandlung und die Bevorzugung von kubanischen Flüchtlingen, die mit einem Flugzeug spektakulär und medienwirksam geflüchtet und im amerikanischen Flüchtlingslager mit Willkommensschildern und sofortigem Asylversprechen feierlich empfangen wurden.
Das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern ermittelt gegen die NPD wegen einer Hetzschrift gegen den DGB. In dem in Rothenburg ab der Tauber und Zirndorf bei Fürth verteilten Flugblatt ist unter anderem die Rede von, Zitat, Sturmabteilungen des DGB, Zitat Ende, die aus, Zitat, asozialen, schwulen, Pennern und Arbeitsscheuen, Zitat Ende, bestünden. Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg Fürth bestätigte am Dienstag, dass auch sie den Sachverhalt prüfe. Der im Innenministerium für Verfassungsschutz zuständige Ministerialrat bezeichnet den Text als eindeutig extremistisch. Er habe das Landesamt für Verfassungsschutz eingeschaltet. Ein Versuch der Münchner DGB-Zentrale, eine Unterlassungserklärung seitens des Herausgebers der Hetzschrift zu erwirken, hatte bisher keinen Erfolg. Nach Angaben der presserechtlich verantwortlich zeichnenden Martha Kruse aus Herzogenaurach sei der Text vom NPD-Landesvorstand genehmigt worden. Das Flugblatt habe in erster Linie in Zirndorf verteilt werden sollen, wo sich ein großes Sammellager für Asylbewerber und ein Teil des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge befindet.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Januar 1993.
Here's some news for you music fans. Recently, WALTZ Channel 4 has learned that not all music lovers have a love for all music. And it looks like it's going double for Marky Mark, as it seems a few would-be critics seem to think he can't pull his own weight in the music industry. Here's a recap of the comments they made.
Yo, man, I think that kid Marky Mark is kind of weak.
I don't know about Marky Mark.
I don't think he's hot at all.
He's just hot.
Yo, man, he just is a kid, man.
He ain't never been a kid. I don't
understand.
He ain't going to anybody.
I'm telling you.
I'm telling you.
I want to know what makes him
hot. He's
not in the ghetto, man. He ain't going to hit like that. You know what I'm saying?
Burn it up, G.
All he's doing is just living off his brother. Brother.
Ja, das nächste Thema ist die Vauban-Kaserne bzw. das Bezirkssammellager hier in Freiburg. Trotz aller Bekundungen gegen Fremdenfeindlichkeit, Ausländerhass, die momentan mannigfaltig in der Stadt demonstriert werden, ist es doch um die Flüchtlinge in der Vauban-Kaserne ziemlich ruhig geworden in der öffentlichen Diskussion. Allerdings gibt es immer noch Unterstützer und Unterstützerinnen, die sich dort betätigen, die dort Kontakt suchen zu den Flüchtlingen weiterhin. Wir haben jetzt hier im Studio zwei VertreterInnen der Unterstützer und Unterstützerinnen. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, dass ihr euch zunächst mal vorstellt.
Also wir sind die UnterstützerInnen-Gruppe für die Flüchtlinge in der Vauban-Kaserne und wir sind eben Frauen und Männer, die sich zum Ziel gemacht haben, den Flüchtlingen behilflich zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen, durch unsere Arbeit auch politisch was ändern zu können. Unsere Absichten sind zum einen Übersetzungen, zum anderen Informationen juristischer Art und Kleinigkeiten, wo wir den Leuten helfen können, zum Beispiel, wenn sie mal zum Arzt müssen, zu Pro Familia etc.
Wie sind denn jetzt die Lebensbedingungen im Bezirkssammellager, beziehungsweise wie viele Flüchtlinge sind jetzt im Moment da und aus welchen Ländern kommen die Flüchtlinge und wie sind die Lebensbedingungen dort?
Also zurzeit sind etwa 80 Flüchtlinge in der Vauban-Kaserne untergebracht, alle ausschließlich aus Algerien. Die meisten Männer, die Flüchtlinge erhalten pro Monat 70 Mark Taschengeld. Es gibt eine Pforte, wo halt jedes Mal bei Eintritt, Austritt die Papiere gezeigt werden müssen. Die Flüchtlinge wohnen zu acht auf einem 25 Quadratmeter Zimmer. Weitere soziale Leistungen gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Es gibt zwei beschäftigte Sozialarbeiterinnen dort, inklusive einer Kinderkrankenschwester. Und das war es dann im Wesentlichen. Also es besteht eigentlich auch keinerlei Interesse von Seiten des Bundesamtes oder des Regierungspräsidiums, in irgendeiner Form den Flüchtlingen Integrationshilfen oder Maßnahmen anzubieten. Das hängt eben eindeutig mit dem Verfahren zusammen. Die Flüchtlinge sind im beschleunigten Asylverfahrensgesetz unterworfen. Das heißt, ihre Verfahren sollen innerhalb 6 Wochen abgeschlossen sein. Und nach diesen 6 Wochen wird eben dann abgeschoben in die Herkunftsländer. Legitimiert wird das Ganze mit einer Erstanhörung in Karlsruhe in der ZAST, wo also dann nach einem kurzen Gespräch entschieden wird, dass sich der Asylantrag des Betreffenden oder der Betreffenden als offensichtlich unbegründet herausstellt und dann wird eben verlegt nach Freiburg in das Bezirkssammellager. Das heißt konkret, das Bezirkssammellager in Freiburg ist ein reines Abschiebelager.
Wie findet denn die Anhörung jetzt in Freiburg statt? Habt ihr da was mitgekriegt?
Also das war so, am Anfang Oktober sind die ersten Flüchtlinge nach Freiburg in die Vauban-Kaserne gekommen und wir hatten etwa 10 Tage lang oder eine Woche die Möglichkeit, in die Anhörung mit reinzukommen. Danach gab es eine Schwierigkeit aufgrund einer Presseerklärung, durch die sich das Bundesamt verunglimpft gefühlt hat und daraufhin wurde uns nicht mehr gestattet, zu den Anhörungen dazuzukommen. Anfang Dezember haben wir dann nochmal versucht, in Anhörung mit hineinzukommen und zwar haben wir einen schriftlichen Antrag gehabt mit Namen des Flüchtlings und Namen derjenigen oder desjenigen, die mitkommen wollten und sind aber von den Anhörern abgelehnt worden. Woraufhin wir einen Rechtsanwalt damit beauftragt haben, der Sache auf den Grund zu gehen, weil die Tatsache so ist, dass eine Vertrauensperson, also das Recht auf eine Vertrauensperson in Anhörung eine Kannbestimmung ist. Aber das Bundesamt bzw. die Anhörer haben sich bisher gut drumherum gedrückt, eine eindeutige Erklärung abzugeben, warum wir nicht mit in die Anhörung durften. Mir wurde zum Beispiel verwehrt, in die Anhörung mitzukommen. Erstens mit dem Grund, dass ich kein Arabisch könnte und dann zweitens dürften generell einfach keine Leute mehr zu den Anhörungen mitkommen. Und damit war die Sache gelaufen und begründet wurde das eben auch damit, dass die Saga das Bundesamt durch den Kakao gezogen hätte.
Mhm. Aber ihr habt ja nach wie vor Kontakt mit Flüchtlingen dort. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, über Flüchtlinge mitzubekommen, was da passiert.
Ja, und zwar als ich zum Teil auch Schwierigkeiten in der Übersetzung herausgestellt. Zum Beispiel war ein Algerier da, der eine libanesische Übersetzerin hatte, deren arabischen Dialekt er nicht verstanden hat und umgekehrt und es daher Verständnisschwierigkeiten gab. Dann war bei einem Algerier, dessen Anhörung auf Französisch lief, war die Übersetzerin eine Ägypterin und war des Französischen auch nicht so mächtig, dass sich da kleine Fehler eingeschlichen hatten, die aber einen enormen Bedeutungsunterschied ausgemacht haben. Und eklatant bei diesem Beispiel ist, dass dieser Bedeutungsunterschied als negativen Grund beim ablehnenden Bescheid aufgeführt wurde. Also wir könnten die Möglichkeit als Vertrauenspersonen haben, Übersetzungen zu kontrollieren und auch den Flüchtlingen eine gewisse auch moralische Unterstützung zu geben und zu gucken, dass sich die Anhörer gerecht verhalten im Ablauf. Und das haben wir eben dadurch nicht. Also wir haben keine Kontrollmöglichkeit, ob das da sozusagen mit rechten Dingen zugeht.
Mhm. Was ist eigentlich passiert mit den Flüchtlingen, die vor Wochen jetzt noch dort waren? Ne? Da waren ja viele Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien da. Sind die jetzt alle abgeschoben oder was ist mit denen passiert?
Also viele von den ex-jugoslawischen Flüchtlingen sind in andere Städte erstmal verschickt worden und haben zum Teil auch eine Duldung ausgesprochen bekommen. Anders verhält es sich bei den rumänischen Flüchtlingen, die anfangs in der Vauban-Kaserne untergebracht waren. Die wurden zum Beispiel nach Kehl verschickt. Wir haben dann versucht, auch nach Kehl noch Kontakt zu halten und wissen, dass einige Flüchtlinge, rumänische Flüchtlinge, untergetaucht sind.
Also der Innenminister von Baden-Württemberg, der Bierzele, der rühmt ja jetzt in sämtliche Veröffentlichungen der Erfolg, gerade auch des Bezirkslagers in Reutlingen, weil dadurch die Zahl der rumänischen AsylbewerberInnen sehr zurückgegangen sei. Ist es nicht Augenwischerei, wenn jetzt die Leute zum Beispiel untertauchen, dann tauchen sie ja in keinen Statistiken mehr auf? Also es ist auch unklar, wie viel tatsächlich abgeschoben werden. Oder habt ihr da Informationen?
Also es gibt schon, denke ich, lassen sich schon Zahlen festmachen, was Abschiebungen angeht, dass bestimmte Flüchtlinge eben abgeschoben werden. Aber ich denke auch, dass daraus sich eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer ergibt von Flüchtlingen, die eben untertauchen, die ins Ausland gehen oder auch wieder zurückkommen. Also es gibt aber bereits abenteuerlichste Geschichten und Erfahrungen bereits jetzt innerhalb dieser 3 Monate.
Und es wird ja in der öffentlichen Diskussion negiert. Darüber wird ja nie gesprochen, ne? Dass immer mehr gezwungen sind, unterzutauchen und überhaupt in, dass es überhaupt keine Strukturen mehr gibt für die Leute, an irgendwelche existenziellen Sachen ranzukommen. Also auch die Wohlfahrtsverbände oder solche Organisationen, die sind darauf ja überhaupt nicht eingestellt.
Das ist richtig, das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Also insofern halt auch nicht, weil die Wohlfahrtsverbände bereits vor Inkrafttreten des neuen Asylbeschleunigungsgesetzes und diesen Bezirkssammellagern eben auch gesagt haben, wir gehen da nicht rein, wir werden keine Alibi-Funktion für die Sozialbetreuung dort übernehmen. Dementsprechend ist natürlich die Konsequenz, dass die Wohlfahrtsverbände eigentlich mit den daraus resultierenden Problemen darauf eigentlich nicht vorbereitet sind.
Wie sieht denn jetzt eure konkrete Arbeit weiter aus? Macht es weiterhin Sinn? Macht ihr jetzt weiter? Was habt ihr vor?
Also die Sinnfrage ist natürlich eine Diskussionsfrage, die wir uns immer wieder stellen, auch wenn wir mal ein bisschen frustriert sind. Aber konkret sieht es so aus, dass wir etwa 4, also innerhalb der Gruppe uns in 3 oder 4 Gruppen aufgeteilt haben, dass wir mindestens 3-mal pro Woche in das Lager reingehen, dort Kontakt halten mit den Flüchtlingen, schauen, ob ablehnende Bescheide da sind und dann versuchen, durch Formulare mit den Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, einen Antrag auf aufschiebende Wirkung zu stellen und gegen den ablehnenden Bescheid vom Bundesamt zu klagen. Das ist natürlich schwierig, weil die Flüchtlinge, wie schon gesagt wurde, meist vor Erhalten des Bescheids in andere Städte verlegt werden. Wir können nur versuchen, über Flüchtlinge oder andere UnterstützerInnengruppen in den anderen Städten Kontakt weiter zu behalten und ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Formulare auszufüllen. Wie viel Erfolg das gehabt hat, bisher können wir nicht sagen, weil bisher von den algerischen Flüchtlingen, wo wir das mit den Formularen gemacht haben, erst 4 Ablehnungen eingetroffen sind und die aber inzwischen schon 30 verlegt worden sind in die Nähe von Rottweil. Was die neu ankommenden Flüchtlinge betrifft, versuchen wir ihnen zu erklären, wie wichtig diese Anhörung ist, dass sie persönliche politische Verfolgungsgründe aufführen müssen, als politische Flüchtlinge zu gelten in der Bundesrepublik. Es funktioniert natürlich nicht immer, weil selbst bei 80 oder 90 Flüchtlingen, die jetzt da sind, die Kommunikation nicht bis zum Letzten vordringt. Und außerdem viele Angst haben, dass der Kontakt zwischen Bundesamt bzw. den Anhörern der algerischen Regierung besteht und dass sie dadurch aufgeschnappt werden könnten vom Geheimdienst oder so. Und deswegen verschweigen sie oft auch Gründe, die eigentlich zutreffende Fluchtgründe wären.
Also unseres Erachtens ist es jetzt nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist ziemlich schnell klar geworden, dass diese Anhörungen, so wie sie bisher stattfinden, in keinster Weise eigentlich den eigentlichen Fluchtgründen der Flüchtlinge Rechnung tragen. Das lässt sich ganz gut in diesen Anhörungsprotokollen dann auch nachvollziehen, wo also klar ist, dass die, oder aus den Aussagen der Flüchtlinge eindeutig hervorgeht, dass das Vertrauen in dieser Anhörung nicht da ist, wirklich die Fluchtgründe eindeutig und klar und in Ruhe darzulegen. Also insofern sind diese Anhörungen eigentlich ein völlig ungeeignetes Mittel, diesen Fluchtgründen Rechnung zu tragen. Wir haben jetzt speziell auch zu diesen Anhörungen eine Resolution rausgegeben, um halt bestimmte Mindeststandards auch erfüllen zu können, die wir möglichst vielen Einzelpersonen, Initiativen zugänglich werden lassen.
Es ist jedenfalls klar, dass diese Anhörung eine reine Formensache ist und in dem Konzept des Asylschnellverfahrens dem entspricht, dass im Grunde genommen auch gar nicht nachgeprüft werden kann, ob die Angaben jetzt stimmen oder nicht. Jedenfalls möchten wir auch zu einem breiten Widerstand in der Öffentlichkeit gegen dieses Asylschnellverfahren aufrufen, weil es den menschlichen Ursachen für die Flucht in keinster Weise gerecht wird und da eben was geändert werden muss. In diesem Sinne laden wir alle Unterstützerinnengruppen, die im Sommer letzten Jahres bei den Aktionen beteiligt waren, zu einem Treffen ein, und zwar am 23.01. nächsten Samstag um 14 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Und zwar ist das Ziel, einen Widerstand gegen dieses Schnellverfahren, gegen die Bezirkssammellager auch außerhalb des Lagers aufzubauen und im April auch eine Aktionswoche zu veranstalten.
Es gibt da mittlerweile schon landes- und bundesweite Zusammenarbeit.
Ja. Mhm. Wer sich jetzt bei der Unterstützerinnengruppe speziell fürs Bezirkssammellager, für die Flüchtlinge im Bezirkssammellager noch beteiligen will, wir treffen uns jeden Freitag um 6:30, 18.30 Uhr auch im Radikaldemokratischen Zentrum und besprechen dort weitere organisatorischen Dinge oder Strategien, wie wir den Flüchtlingen im Lager helfen können.
Mhm. Gut, also vielen Dank, dass ihr gekommen seid und noch viel Kraft für eure Arbeit.
Danke.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Januar 1993.
Heute wurde in erster Lesung der gemeinsamen Kompromiss von SPD, CDU, CSU und FDP zur Asylrechtsänderung diskutiert. Am Dienstagabend stimmte die SPD-Bundestagsfraktion über den gemeinsamen Entschluss ab mit einem überraschenden Ergebnis. Nur eine knappe Mehrheit der SPD-Bundestagsfraktion unterstützt den gemeinsamen Entwurf für einen eingeschränkten Asylartikel 16a im Grundgesetz. Nach einer mehrstündigen Diskussion am Dienstagabend votierten 80 SPD-Abgeordnete für den Vorschlag der Fraktionsspitze, den Entwurf am heutigen Donnerstag zusammen mit der Regierungskoalition einzubringen und in erster Lesung zu verhandeln. 63 Sozialdemokraten sprachen sich dagegen aus. 15, darunter auch der ehemalige Fraktionsvorsitzende Vogel, enthielten sich der Stimme. Die Gegner des Entwurfs innerhalb der SPD kritisierten vor allem, dass Asylbewerber, die über sogenannte Drittstaaten hierher kommen, sofort dorthin zurückgeschickt werden können. Der Geschäftsführer des Republikanischen Anwältinnenvereins, Günther, sagte zu diesem Punkt, dieser heute im Bundestag eingebrachte Entwurf habe verfassungsrechtlich keinen Bestand. Völlig unklar bleibe, was ein sicherer Drittstaat ist. Diese Regelung verletze das Recht auf Schutz vor politischer Verfolgung. Dieses sei auch aus dem unveränderten Artikel 1 des Grundgesetzes, also der Bestimmung über den Schutz der Menschenwürde, abzuleiten. Außerdem verstoße die Regelung, dass ein abgelehnter Asylbewerber gegen die Entscheidung der öffentlichen Verwaltung nur vom Ausland klagen könne, gegen die Rechtswegsgarantie des Grundgesetzes. Die heutige erste Lesung des Entwurfs im Bundestag war wegen der doch breiten Unterstützung im Parlament durch die bürgerlichen Parteien weitgehend belanglos, da diese sich schon festgelegt hatten. Gegen die Entscheidung votierten nur die PDS und das Bündnis 90. Konrad Weiß vom Bündnis 90 führte dazu aus:
Dieser Asylkompromiss ist nicht nur ein fauler Kompromiss, er ist ein unehrlicher Kompromiss, der den Bürgerinnen und Bürgern den Erhalt des Menschenrechts auf Asyl vorgaukelt, in Wahrheit aber den Artikel 16.2 des Grundgesetzes so verstümmelt, dass er nicht mehr wiederzuerkennen ist und nichts mehr gilt. Dieser Asylkompromiss erfüllt mich mit Zorn.
Die Grünen, Bündnis 90, wollen auch darauf hinarbeiten, dass die für eine Änderung des Artikels 16 notwendige Parlamentsmehrheit nicht zustande kommt. Konrad Weiß meinte dazu am Rande der Debatte, dass es wichtig sei, eine Sperrminorität von Parlamentariern aus allen Parteien gegen die geplante Verschärfung zu mobilisieren. Nach der Abstimmung in der SPD-Fraktion vom Dienstag sieht ein solches Vorhaben nicht schlecht aus. Aber er wird kaum auf Mehrheiten aus den Parteien der Regierungskoalition rechnen können. Letztlich wird über die Köpfe der Flüchtlinge hinweg entschieden, die zu der Frage natürlich noch nie im Bundestag gehört wurden. Ulla Jelpke von der PDS fasste dann auch in einem Resümee die Kernpunkte dieses faulen Kompromisses 3 Jahre nach dem Fall der Mauer und 3 Jahre nach Gründung des Großdeutschen Reiches zusammen.
Heute, knapp 3 Jahre später, bereitet die Regierung das Land auf eine Abschottung gegenüber Flüchtlingen vor. Will sie die Mauer in ihren modernen, der elektronischen Variante wieder aufbauen, etwas weiter östlich? Schmeichelt sie den Parolen der Rechtsextremisten und ist emsig bemüht, die Verfassung dafür hinzurichten?
Schon sind auch die ersten Opfer des Asylkompromisses zu beklagen. Am 4. Januar erhängte sich in München der ghanesische Asylbewerber Kwaku Adjei. Er war 35 Jahre alt, evangelischer Pfarrer und Vater 2 Kinder. Es war ganz offensichtlich eine Verzweiflungstat. Kwakus Antrag auf Asyl war abgelehnt worden, er war von Abschiebung bedroht. Die Leiche Kwakus wurde von seinen beiden Mitbewohnern im Zimmer des Asylbewerberunterkunft entdeckt. Sie informierten die Ghanaien Community e.V. München, ein Zentrum für die einige 100 Ghanesen in München. Ihr Sekretär und andere Verantwortliche wollten alles Notwendige regeln. Nach der Freigabe der Leiche riefen die Ghanesen täglich beim städtischen Bestattungsamt an, um den Beisetzungstermin zu erfahren. Dort hieß es immer wieder, Kwaki werde auf dem Ostfriedhof bestattet, der Termin sei noch ungewiss, würde aber mitgeteilt. Vorsichtshalber lasen die Ghanesen trotzdem jeden Tag in der Zeitung nach, wer auf dem Ostfriedhof beerdigt wurde. Auch am Freitag, dem 15.01., riefen sie an, vormittags, nachmittags und wurden jedes Mal vertröstet. Um 15 Uhr wurde Kwaki beigesetzt, auf dem Westfriedhof. Nur eine Rentnerin, die über den Selbstmord Kwakis in der Zeitung gelesen und das Bestattungsregister des Westfriedhofs studiert hatte, war, außer den Totengräbern, dabei. Auf der von den Ghanaian Community und dem Ausländerbeauftragten des evangelischen Dekanats Simon im Nachhinein veranstalteten Trauerfeier am Sonntag, dem 17.01., sagte ein Ghanese, Kwaki sei begraben worden, like a dead dog. Das stimmt leider nur halb. Viele Hunde werden in Deutschland würdevoller beigesetzt als dieser Asylbewerber. Aus dem Verhalten der Stadt München ist eines ganz klar ersichtlich. Sie verhängte bezüglich des Begräbnistermins eine Informationssperre bzw. betrieb bewusste Irreführung, um zu verhindern, dass die Beerdigung zu einer politischen Anklage gegen die staatliche und städtische Asylpolitik wurde. Zu der nachträglichen Trauerfeier am Sonntag kamen etwa 200 bis 250 Afrikaner und Deutsche. Sie wurde zu einer Kundgebung der Solidarität, aber auch der Erschütterung und Wut über die Unmenschlichkeit gegenüber Flüchtlingen, über den Tod hinaus. Das anonyme Grab Kwakis mit der Nummer 120 wurde im Nachhinein mit einem nächtens selbst gebastelten Holzkreuz mit seinem Namen und vielen Blumen geschmückt.
Kurti kurdum emrizanım şureşkerim partizanım mutsuz harip ahavela jinamına şeruhebat mutsuz harip ahavela jinamına şeruhebat
Diese Musik, die jetzt eben läuft, ist übrigens von dem kurdischen Flüchtling Reza, der hier in Freiburg lebt. Rezas Asylantrag wurde abgelehnt. Es läuft jetzt, also es gab diese Woche ein Gerichtsverfahren wegen einem Nachfolgeantrag und wir hoffen für ihn, dass er positiv beschieden wird.
Yavani berfu baran mezdumani varimli çiyavani berfu baran mezdumani yine buhara hoşurundi rujin azat hoşurundi yine buhara hoşurundi rujin azat hoşurundi Thank you.
ریوکر به جان و خونه بو آزادیش بو سرخه بونه بر ریوکر به جان و خونه بو آزادیش بو سرخه بونه گل شهید بود و دو ویدا ساکن چکان شرکن ریدا گل شهید بود و دو ویدا راکن چکان شرکن ریدا.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Januar 1993.
Wenn der türkische Justizminister Seyfin Oktay von Reformen spricht, kann Frau Günel Baki, eine Lehrerin aus Bremerhaven, nur müde lächeln. Sie hat in den vergangenen Wochen den Justiz- bzw. Polizeiapparat am eigenen Leib erlebt. Frau Günel Baki kam 1980 in die BRD, um sich am Goethe-Institut als Lehrerin ausbilden zu lassen. Nach dem Putsch im September 1980 konnte sie nicht mehr zurück in die Türkei, weil sie mit ihrer sofortigen Verhaftung hätte rechnen müssen. Sie blieb in der BRD, arbeitete in ihrem Beruf und hat inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach 12 Jahren reiste sie im Dezember 1992 zum ersten Mal wieder in die Türkei und wurde bei ihrer Rückreise auf dem Istanbuler Flughafen festgenommen. Nach einigem Hin und Her konnte sie aus ihren Akten erfahren, was ihr eigentlich vorgeworfen wurde. Frau Baki war vor 1980 in der türkischen Lehrerinnengewerkschaft TÖPTA aktiv und daraus leiteten die Behörden ab, dass sie in der kommunistischen Partei ist, obwohl dies inzwischen auch nicht mehr verboten ist, dass Frau Baki eine gefährliche Person sei und sie beobachtet werden müsse. Eine Interpretation ihrer Person, die ein Ausdruck der undemokratischen Strukturen in der Türkei sind. Frau Baki dazu.
Ganz einfach wollen sie mir Schwierigkeiten machen, ne? Und das zeigt ja auch so, dass sie nach diesem Militärputsch so ein Bewusstsein entwickelt haben, dass sie mit den Menschen auf willkürlicher Ebene alles machen können. Mhm. Und dann plötzlich haben sie neue Gesetze gemacht, aber die sind nur auf dem Papier geblieben. Und die werden nicht umgesetzt. Ne? Also deshalb kann man ja von einer Demokratisierung in der Türkei nicht reden. Also die Sache, ne, ist, also diese undemokratisches Denken ist in den Köpfen der Polizei, ne, so reingeprägt. Also ich weiß nicht, ob man das ganz einfach mit diesen Gesetzen rauskriegen kann. Ich habe auch feststellen müssen, leider, ich könnte in der Türkei nicht mehr leben, weil die Situation viel, viel schlimmer ist vor 1980, ja. Also nach diesem Militärputsch, ne, wurden die demokratischen Strukturen total zerstört. Vor Militärputsch in der Türkei, das heißt vor 1980, ne, gab es ja einige so demokratische Strukturen. Und sie hätten zum Beispiel mit mir nicht so umgehen können.
Frau Baki wendete sich in der Türkei in der Gewerkschaft gegen faschistische und rassistische Strukturen und hat ihre politische Arbeit in der GEW fortgesetzt.
Und dann auch meine Arbeit, ne, meine gewerkschaftliche Arbeit habe ich auch hier in der GEW fortgesetzt, ne? Also ich habe in der Türkei gegen Rassismus und Faschismus gekämpft und hier auch, ne? Mhm. Also egal wo, mir geht es um die Sache, ne? Für muttersprachlichen Unterricht und für Völkerverständigung und hier, ne? Für multikulturelles Zusammenleben. Also was ich in der Türkei gemacht habe, mache ich hier weiter.
Die GEW, in der Günel Baki aktiv ist, wurde allerdings in den Akten als Feindorganisation der Türkei dargestellt, aber namentlich nicht genannt, sondern nur von einer Organisation gesprochen, in der Frau Baki Mitglied sei. Ein weiterer Punkt bezüglich der falschen Notizen in ihren Akten ist der, dass den türkischen Beamten die ganze Ermittlungsarbeit zu anstrengend ist und sie deshalb Ereignisse erfinden, damit die Akten voll werden, so Frau Baki. So lässt es sich vielleicht erklären, dass Frau Baki 1984 an einer sogenannten regierungsfeindlichen Demonstration teilgenommen haben soll, obwohl sie seit 1980 keinen Fuß mehr in die Türkei setzte. Seit gestern ist Frau Baki wieder in der BRD und hatte Gelegenheit, der Presse ihre Behandlung in der Türkei zu beschreiben.
Also das ist so, zum Beispiel, ich bin ja vom Polizei, ne, als ich festgenommen wurde, ne, wurde ich vom Polizeirevier zu einer Polizeistelle geführt. Diese Stelle wird ja Bekämpfung gegen Terror genannt. Ne, mein Ex-Mann, also ich bin ja geschieden, von, also seit 84, hat mich begleitet. Und sie haben angefangen sofort da, uns beiden zu foltern, ne? Ohne zu fragen, wer wir sind, warum wir dahin gekommen sind und sowas. Das heißt, wir sollten, also es gab ja so viel Schnee, sie haben die also Eingangstür auf, ne, gehabt und dann wir sollten da stehen, ne, in dieser Kälte und nur an die Wand gucken. Und anderthalb Stunden, ich habe Nierenentzündungen, ich habe gefroren und so. Und das zwischen, dabei hat ja ein Polizeibeamter mit der Maschinenpistole mich ständig so beleidigt mit den Worten, dass ich eine Hure bin und. Dann haben sie mir meine Augen zugebunden. Und ich konnte etwas sehen und sie haben mich, sich über mich lustig gemacht. Ja, jetzt gibt es die Stufen von Treppen und so, Treppen. Und ich konnte sehen und das war nicht so, ne? Dann haben sie mich in ein Zimmer geführt. Da hatte ich solche Angst. Ja, hat einer gesagt, ich weiß nicht wer. Wir haben hier ein Gästehaus unten. Wir bringen sie, dich natürlich, sagen sie, in dieses Gästezimmer, in dieses Zimmer und wir besuchen sie auch ab und zu, ne? So, also hatte solche Angst, du. Also ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich so, wenn sie mich so vergewaltigen würden, ne, was würde ich machen? Also ich habe mir gewünscht, dass ich etwas Gift bei mir hätte. Mhm. Ich wollte diese Erniedrigung nicht erleben, ne? Also andere Art von Folter vielleicht, aber solche Art, ne? Mhm. Mein Frau sein, ne? Also wird ja da dadurch so erniedrigt. Mit Worten erstmal haben sie angefangen. Und dann haben sie sich unter sich geflüstert, deutscher Konsul kommt, ne? Und dann haben sie mir sofort die Augen aufgemacht. Und dann die Augen aufgemacht, ich durfte mich hinsetzen, ne? Und dann hat deutscher Konsul festgestellt, ja, wollte in meine Akten gucken, ne? Aber ohne in meine Akten reingeguckt zu haben, haben die mit Folter angefangen, ne?
Ob ich schuldig bin oder nicht, spielt für sie keine Rolle, sagte Frau Baki zum Schluss. Die Frage, wie wird es da erst anderen Menschen ergehen?
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Januar 1993.
In der türkischen Presselandschaft fehlt seit dem 15. Januar eine Tageszeitung, die als einzigste authentisch und kontinuierlich über den Krieg in Kurdistan berichtete. Die Özgür Gündem, zu Deutsch Freie Tagesordnung. Mit einer anfänglichen Auflage von 60.000 bis 70.000 verkauften Exemplaren konnte die Zeitung und die dazugehörende Arbeit finanziert werden. In den letzten 3 Wochen sank die Auflage auf 10.000. Aber nicht etwa, weil die Özgür Gündem schlecht berichtete oder ungenügend recherchiert hätte, sondern der Özgür Gündem wurde die Arbeit sehr schwer gemacht. Dazu ein Vertreter dieser Zeitung aus Köln.
Es hängt davon ab, dass erstmal der Staat bzw. die Regierung versucht hat, durch also Morde und so weiter die Veröffentlichung der Zeitung zu verhindern. Also insgesamt wurden 5 unserer Journalisten ermordet in unterschiedlichen Zeiten, also in Kurdistan bzw. Dazu kommt noch, dass also 2 verletzt wurden, 2 Journalisten von uns, dass etwa über 30 Journalisten, also in verschiedenen Zeiten, festgenommen wurden, verhört wurden, dabei auch gefoltert wurden. Und es hat dazu geführt, dass letztendlich also der Staat, der also mit diesen Morde und so weiter nicht geschafft hat, die Veröffentlichung der Zeitung zu erreichen, hat dann irgendwie versucht, durch also Verhinderung der also des Vertriebes hat versucht, die Veröffentlichung bzw. die Verteilung der Zeitung zu verhindern und damit auch so eine Konkurs und so weiter zu führen.
Die journalistische Arbeit unmöglich gemacht, den Vertrieb zerstört, den Konkurs eingeleitet. Auch eine Art, eine Zeitung zu verbieten, nur eben nicht so direkt. Nachdem die Drohungen und Morde gegen Mitarbeiterinnen und Herausgeber der Zeitung nicht dazu führten, dass die Özgür Gündem eingestellt wird, musste der Vertrieb in der türkisch-kurdischen Region zerstört werden. Dazu ließ sich die türkische Regierung Folgendes einfallen.
Dazu muss ich auch noch sagen, zum Beispiel, dass die Firma, die den Vertrieb gemacht hat, schon seit 6 Wochen aufgehört hat damit, also mit dem Vertrieb. Die wurden bedroht, die haben die Zeitung nicht mehr verteilt. Die LKWs, also mit dem die Zeitung irgendwie an verschiedene Städte und so weiter geliefert, transportiert wurden, wurden in Brand gesteckt. 2 Leute, also 2 Verteiler wurden getötet, also Kiosk und so weiter wurden in Brand gesteckt. Und daraufhin haben wir versucht dann, also den Vertrieb selbst zu organisieren. Es hat viele freiwillige Menschen gegeben, die fast kostenlos die Zeitung verteilt haben, beziehungsweise versucht haben zu verteilen.
The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now who you jiving with that cosmic debris? Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open, there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
we'll be right back.
got troubles of my own, I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
But I got a crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I said some mumbo-jumbo then, I told him he was going to sleep. I robbed his rings and rocket watch and everything else about. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around.
The price of meat has just gone up and your old lady has just gone down.
Look here, brother, who you jumping with that cosmic debris?
Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me.
Don't waste it.
You think you never go, dude, that's what you think.